als Bauherr Rechnungen müssen doppelt zahlen, das kann tatsächlich passieren. Und zwar, wenn die TU oder die GU die Rechnungen nicht zahlt an den Handwerker, wo sie aber das Geld von dir bereits bekommen haben. Was du da machen kannst, um dich vorgängig abzusichern und dich optimal aufzustellen, das erfährst du in dieser Folge.
Kaffee und Paragraphen. Der Podcast, der rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet.
Hallo, das ist Milena, Host vom Podcast Kaffee und Paragraphen. In der letzten Folge haben wir das erste Mal das Thema Bauhandwerker Pfandrecht beleuchtet und haben ja da auch ein bisschen darüber geredet, was es heisst für die Handwerker und was sie beachten müssen. Hoi David, heute machen wir Teil 2.
Hoi Milena, ja genau. Heute gehen wir ein bisschen mehr auf den Aspekt rein, wo der Besteller, also der Bauherr, muss beachten.
Ja, und auch, was er wahrscheinlich machen kann, wenn jemand will das eintragen lassen und es vielleicht auch nicht gerechtfertigt ist, oder?
Ja, das ist eigentlich das so die Frage, oder? Mhm. Es gibt tatsächlich eine lustige Situation, also lustige Anführungszeichen, in so GU-TU-Konstellationen mit so Subunternehmern, dass natürlich dann irgendwo jemand eine Gerichtsurkunde bekommt von so einer Wohnung, wo man nicht einmal weiss, was ist denn das für ein Handwerker, der darauf geschafft hat, oder?
Ah, Jesus, ja.
Und das ist dann sehr eine unschöne Situation, weil ich das Gefühl hatte, ja, ich habe jetzt alles an dem GU-TU gezahlt.
Ja.
Und dann stellt sich noch irgendwie heraus, dass irgendwo ein Subunternehmer eben nicht zu seinem Geld gekommen ist.
Mhm.
Und für das haben wir ja das Pfandrecht.
Ja, klar.
Dass er das natürlich auf dem Grundstück einträgt, wo er ja geschafft hat. Mhm. Aber er hat eigentlich keinerlei Vertragsbeziehung zu dem Grundeigentümer. Mhm. Das kommt tatsächlich vor und dann stellt sich schon die Frage, ja, wie kann ich mich da zur Wehr setzen? Oder?
Ja, klar.
Also, eine Möglichkeit ist tatsächlich halt, dass man sagt, du, die Voraussetzungen für den Pfandrecht sind gar nicht gegeben. Standard kommt man halt mit dem Argument, die 4 Monate sind abgelaufen.
Mhm.
Wir haben ja letztes Mal da eingehend etwas dazu gesagt, oder? Dass man sagt, du, es ist jetzt viel spät.
Mhm.
Und wenn es spät ist, dann kann man das Pfandrecht nicht geltend machen.
Ja.
Oder auch wegen der Arbeiten. Es sind Arbeiten erbracht worden, die jetzt nicht pfandgesichert sind oder es ist um Material gegangen. Also alles so Argumente, um das Pfandrecht können torpedieren.
Mhm.
Vielfach ja, sind aber die Voraussetzungen ja doch schnell einmal gegeben und es ist eigentlich klar, was muss da erfüllt sein, dass es dann fraglich ist, lohnt es sich dann wirklich jetzt gegen das Pfandrecht als solches zu opponieren.
Mhm.
Darum kann man vielleicht dann im ersten Schritt mal sagen, ja, ich tue das Pfandrecht anerkennen, aber die Werklohnforderung wird bestritten.
Ja.
Also das ist dann auch noch unter Umständen eine Taktik, man vergibt einem da ja nichts. Also das haben wir letztes Mal ja gesagt, es geht ja nicht nur um das Urteil wegen dem Pfandrecht, das Sicherungsurteil, sondern es braucht ja auch noch das Forderungsurteil. Also dass man all die Argumente, wieso dass eben die Forderung nicht geschuldet ist, die kann man dann immer noch in dem separaten Verfahren geltend machen, wo es eben halt um das Forderungsurteil geht. Dass man vergibt sich da nichts und ja, kann sich vielleicht so auch noch ein bisschen Kosten sparen. Genau. Was auch noch wichtig ist zu wissen, jetzt aus Sicht vom Besteller ist, du kannst das Pfandrecht abweisen lassen, beziehungsweise sagen, ich biete dir eine gleichwertige Sicherheit.
Ja.
Das ist gesetzlich so vorgesehen. Weil das Pfandrecht ist natürlich immer etwas Mühsames, weil es ist im Grundbuch eingetragen. Und je nachdem sieht es blöd aus, wenn man vielleicht das Grundstück verkaufen oder man hat Diskussionen mit der Bank und so weiter. Und dann so ein Pfandrecht drin zu haben, ist unschön. Und darum hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass man das kann als Alternative umgehen kann, indem man eine Sicherheit anbietet. In der Praxis ist das eine Bankgarantie.
Ah, okay. Dass man gesagt, man hat die Mittel da, man tut die sichern. Und jetzt müssen wir einfach noch klären, was da genau
Genau. Also ich meine, aus Sicht des Handwerkers geht es wirklich einfach darum, dass seine Werklohnforderung irgendwo abgesichert ist. Letztlich ist es ihm dann ja gleich, ob das jetzt über das Pfandrecht an dem Grundstück ist oder ob er jetzt halt irgendwie ein Versprechen von einer Bank hat, dass dann die halt würden einspringen.
Ja,
einfach
klar.
Das Ergebnis zählt, falls sein Vertragspartner, der Besteller, nicht kann zahlen, dass er halt irgendwo anderweitig dann zu seinem Geld kommt. Und da kann tatsächlich so eine Bankgarantie eine Rolle spielen. Dort muss man einfach wissen, es ist nicht gratis. Da muss man halt dann auch mit der Bank schauen. Die holst natürlich etwas dafür. Und Knacknuss in der Praxis ist dann auch das Wort Gleichwertigkeit. Wenn dann die Bank kommt und sagt, eine Bankgarantie ist bis Franken X und sie ist nur für 6 Monate gültig, dann haben wir schon mal ein Problem. Gleichwertigkeit bedeutet, es muss die Werklohnforderung abgesichert sein.
Ja.
Also man darf dann nicht irgendwie im Umfang eine Einschränkung haben. Und es darf auch keine Einschränkung geben im zeitlichen Umfang.
Ja.
Also das Pfandrecht, wenn man es eingetragen hat, dann ist das theoretisch, wenn man es so drin lässt, ist das auf bis auf alle Ewigkeiten mal so drin.
Mhm.
Es geht dann unter, klar, wenn die Forderung gilt ist.
Klar.
Aber jetzt eine Bankgarantie, die jetzt zum Beispiel nur 3 oder 6 Monate gültig ist, die verfällt ja nachher und darum ist sie dann nicht gleichwertig. Also das sind so Punkte, die man muss im Auge behalten.
Mhm.
Aber viel einfacher ist es eigentlich gerade in den Geo-Theo-Konstellationen, wenn man ein paar Sachen beachten, oder?
Und was wären die?
Dass man halt wirklich gar nicht in so eine blöde Situation kommt, wie ich sie da mal beschrieben habe.
Ja.
Das habe ich schon tatsächlich ein paar Mal erlebt und dann kommt man wirklich als Anwalt dann so böse Telefon über von irgendwelchen Leuten, die sich dann da beschweren. Sie hätten jetzt da einen eingeschriebenen Brief oder vom Gericht etwas bekommen und da bin ich dann Rechtsvertreter von dem Handwerker und was soll das überhaupt? Und dann muss man das mit denen dann anschauen. Das ist nicht so lässig.
Das glaube ich, ja. Vor allem, wenn denen überhaupt nicht bewusst ist, wer es da war.
Also, was man halt eben schon beachten muss, im schlimmsten Fall kann es zu einer Doppelzahlung kommen, dass man jetzt als Grundeigentümer das Geld ja schon TUG gegeben hat.
Mhm.
Und nachher, wenn jetzt der Handwerker das erfolgreich oder streiten, dann muss man es dort auch nochmal zahlen. Dann zahlt man es doppelt. Und man kann eigentlich gar nichts dafür, weil die GU hat das Geld genommen, ist irgendwo verschwunden.
Und hat es einfach dem Handwerker nicht weitergegeben.
Genau. Und um das zu verhindern, kann man vielleicht schauen, jetzt auch, wenn man so eine Wohnung kauft oder ich sage jetzt einfach mal das Grundstück und von einem Verkäufer eben gerade so GU-TU-Konstellation, dass man das im Vertrag in bereits ein bisschen berücksichtigen. Man findet dann so Klausel zum Beispiel, dass man den GU-TU erst dann zahlt, oder, wenn er seinerseits die Handwerker gezahlt hat.
Ja.
Es ist ja letztlich wie so ein Kettending, so eine Kettenreaktion.
Mhm.
Und am Schluss den letzten beißen die Hunde. Und dass man sagt jetzt als Grundeigentümer, schau, liebe GUT, tu du mir nachweisen, dass du den Maler gezahlt hast, der da bei mir auf der Wohnung, auf dem Grundstück gearbeitet hat. Und dann komme ich auch und zahle dich dann. Das ist zum Beispiel etwas, dass man das macht. Dass
man
nicht
vorauszahlen. Also man regelmässig eigentlich immer wieder einfordert, dass alle die gezahlt worden sind, bevor man die nächste Tranche zahlt.
Genau. Eine weitere Möglichkeit ist vielleicht auch, dass man sagt, man tut direkt zahlen. Das ist jetzt sehr selten, weil es gibt einen ziemlichen administrativen Aufwand. Also man will ja als Grundeigentümer möglichst nicht in den ganzen Prozess hineingezogen werden. Und darum ist das selten, aber theoretisch ist das auch die einfachste Möglichkeit, dass man halt direkt dann den Handwerker zahlt, dann ist der weg und dann kann es eigentlich auch gar kein Bewohnerrecht-Pfandrecht geben. Was man dann auch noch verbreitet angesehen in der Praxis ist so, dass man einen Bautreuhänder hat oder jetzt eine Bank, die halt dann die Zahlungen auslöst. Also es läuft alles über das Konto von dieser Bank und so kann man das Risiko ein bisschen minimieren, dass jetzt irgendwo ein GUTU das Geld nimmt und dann allenfalls Konkurs geht, sondern dass halt wirklich alles über die Bank abläuft, die schauen die Bauabrechnungen anschauen und dann wird das dort freigegeben. Das ist etwas, was man regelmässig sieht. Kostet halt je nachdem dann auch ein bisschen wieder etwas, aber es bietet einem einen gewissen Schutz.
Ja, ich meine, es kostet immer noch weniger, als wenn man nachher Handwerker zweimal zahlt, weil im Endeffekt, sie sollen auch ihren Lohn bekommen. Das ist ja gerechtfertigt, dass sie den Schutz haben, weil es geht ja oft auch um grosse Summen.
Richtig.
Gerade noch Material und alles.
Genau.
Das heisst, auch da, man muss einfach anschauen, man muss sich vertraut machen, wie ist die Vertragskonstellation, wer ist da involviert, also man darf da eigentlich nicht einfach angehen und sagen, ja, der ist ja da mein Generalunternehmer, Totalunternehmer, was auch immer, der managt das schon, sondern ich als Grundeigentümer, ich bin nachher der, der muss gerade stehen. Und wenn ich vorher nicht angeschaut habe und der fort ist, dann ist er fort und ich zahle doppelt.
Richtig.
Also einfach auch wieder mal so.
Das muss man einfach wissen,
man
oder?
Muss schon ein bisschen wissen, wie das Ganze strukturiert ist, bevor man in so etwas hineingeht.
Ja, ich denke, es lohnt sich, wenn man sich damit auseinandersetzt, oder? Und wenn man dann vorne zugelassen hat und man hat gehört, dass die Frist 4 Monate ist, dann gibt es ja noch weitere Möglichkeiten, und zwar, dass man einfach einen Zahlungsrückbehalt macht und erst nach 5 Monaten zahlt. Und dann ist nämlich das mit dem Bau- und Werkpfandrecht auch durch. Dass man einfach Zeit schindet, oder? Es geht ein bisschen um das. Man kann da vielleicht auch mit
zahlen muss man es ja trotzdem
zahlen im Endeffekt, trotzdem. Oder? Es geht einfach darum, dass man
keine Eintragung hat.
Ja, dass man über die 4 Monate auskommt, oder? Das, was du dort einmal erwähnt hast, oder mit den kurzen Zahlungsfristen. Und wenn man da Zeit schindet und die 4 Monate sind durch, und man zahlt dann schon, oder einen Teil, oder was immer, je nachdem, dann halt, kann man so dann halt eben auch das Bauernwerkerpfandrecht torpedieren. Genau.
Ja, gut, man muss ja fairerweise sagen, wenn man Leistung bekommt, sollte man sie eigentlich auch zahlen.
Absolut.
Wenn man etwas zu bemängeln hat, dann soll man das frühzeitig machen. Und nämlich, wenn die Leute noch auf der Baustelle sind und nicht irgendwie 4-5 Monate später noch finden, ja, da hat die Fuge, die ist dann so schon nicht so das Grüne. Und das ist auch nicht so der Hammer. Ich finde, ist auch nicht wirklich fair. Also ich meine, ihr seid ja da, um so Sachen dann können lösen und drehen, sodass es am Schluss für euren Klient stimmt. Das ist ja schon recht, aber ich finde, am Schluss muss man immer daran appellieren, dass man schon mal vorher sein Bestes gibt, einen guten Ablauf zu generieren.
Absolut, ja. Oder? Nein, ich glaube, es zielt vor allem auf die Konstellationen ab, wo man jetzt als Grundeigentümer nicht wirklich so involviert ist. Mhm. Oder? Ich meine, das haben wir in der letzten Folge auch kurz angeschnitten. Der einfachste Fall ist, wenn der Besteller ist gleichzeitig der Grundeigentümer.
Ja, klar.
Der Besteller hat auch dann den Werkvertrag abgeschlossen und kennt die Details.
Ja, das ist mehr dann, nahe, oder?
Wenn es auseinanderfällt, mhm. oder? Wenn eben quasi halt so ein Eigentümer von der Stockwerkeinheit den Werkvertrag gar nicht kennt, mhm. oder? Und er gar nicht weiss, was das für Handwerker sind.
Mhm.
Das ist dann mühsam. Dann ist es auch schwierig, mit dieser Werklohnforderung dann nachher irgendwo zu jonglieren und dagegen etwas zu sagen. Also dann ist es umso wichtiger, dass man dann beim Pfandrecht ansetzt und schaut,
ja.
dass das gar nicht erst so eingetragen wird. Genau. Aber ich denke, da gibt es eben Möglichkeiten, die ich vorhin so ein bisschen aufgeführt habe,
mhm.
um bereits vorne zu schauen, um das Risiko zu minimieren. Und das gilt es dann halt schon zu beherzigen. Und auch da wieder, es lohnt sich, nachher irgendwann ist es spät, es lohnt sich, dass man bereits, wenn man jetzt irgendetwas kauft oder jetzt irgendwie etwas abschließt im Vertrag, dort müsste ich lesen rein.
Ja.
Nachher ist es spät. Genau.
Darum also eigentlich also, einmal mehr, wenn ich, also gut, eigentlich macht es einfach Sinn. Ich meine, das sind ja in der Regel sicher hoche sechsstellige, wenn nicht schon siebenstellige Verträge, dass man so etwas vorab von einem Anwalt prüfen lässt, sich informiert, was sind jetzt auch für Konstellationen, wo liegen die Stolpersteine, dass man sich da beraten lässt, bevor man den Kribbel darunter setzt und dann nicht nur Schadensbegrenzung kann betreiben. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt sehr viel gelernt über das Thema, bei euch ja tagtäglich ansteht und es hat schon wahnsinnig viele Stolpersteinstücke. Und einfach auch so Sachen drin, die man beachten muss. Denke, ja, ich glaube, wenn man da nicht eine Erfahrung hat, dann kann man ganz schön reinlaufen.
Das lässt man sich so
wirklich gescheiden begleiten.
Genau. Was da noch interessant ist, oder Gerichte haben zum Teil so ein Musterformular auf ihrer Webseite, das man herunterladen kann. Und das gilt es da, gerade beim Bauernwerker Pfandrecht, wirklich mit Vorsicht zu geniessen. Es ist vielleicht auch okay, wenn man eine sehr einfache Konstellation hat, wo der Besteller, wie gesagt, der Grundeigentümer ist, er hat einen direkten, einfachen Werkvertrag mit einem Handwerker, dann mag das passen. In anderen Konstellationen, eben jetzt auch im Stockwerkeigentum und so weiter, über Bauungen, über mehrere Grundstücke, dort passt das nicht.
Ja.
Und wir sehen jetzt auch schon, die Thematik ist sehr komplex, es hat sehr viele Einzelfragen, wo man dann wirklich im konkreten Einzelfall muss anschauen muss. Da lohnt es sich definitiv frühzeitig mit dem Anwalt, idealerweise mit uns, Kontakt aufzunehmen.
Da kann man ganz einfach online einen Termin buchen. 7.24 kann man sich da einen Slot sichern und dann sicher auch in das Projekt Eigenheim starten.
Genau, so ist es.
Hey, vielen Dank für die spannenden Einblick und bis zum nächsten Mal.
Sehr gern geschehen. Tschüss, Milena.
Kaffee und Paragrafen ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia Legal & Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch. Übrigens, die erste Beratung ist bei uns immer kostenlos.